zusammen und herzlich willkommen in der Energiezone, eurem Podcast, der die Energiewende auf den Punkt bringt, würde ich mal sagen. Schnallt euch an, denn heute wird es zum ersten Mal bei uns so richtig juristisch und ich verspreche euch, es lohnt sich. Wir tauchen nämlich tief ein und knacken einen Begriff, der auf den ersten Blick erstmal super sperrig klingt, die sogenannte Kundenanlage. Aber für die, die jetzt noch nicht wissen, was das ist, lasst euch nicht täuschen. Dieses Wort ist wirklich von allergrößter Relevanz für die Energiewende aktuell. So ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, der darüber entscheidet, ob sich so dezentrale Konzepte wie PV-Anlage auf dem Dach von einem Industriebetrieb, wie wir es bei ONU relativ viel haben, am Ende wirklich rechnen. Und das treibt viele Kunden um. Das merken wir im Markt. Und warum? Naja, weil es die gesamte Wirtschaftlichkeit von solchen Projekten in Gefahr bringt und nicht nur deswegen auch schon bis in die Tagesschau geschafft hat. Das kann man jetzt nicht wirklich von vielen energierechtlichen Fragestellungen sagen. Und warum? Tja, gar nicht so leicht runterzubrechen. Aber also es gab so ein BGH, Bundesgerichtshof-Urteil, das Klarheit schaffen sollte über die Definition von der Kundenanlage. Und das hat aber mit seinen kürzlich veröffentlichten Urteilsgründen eigentlich für noch mehr Verwirrung gesorgt. Und im Grunde wurde nur wiederholt, was der Europäische Gerichtshof EuGH schon gesagt hat. Und das Ergebnis ist irgendwie so, die gesamte Branche, also Anwälte, Wissenschaftler, Unternehmen oder wir, so Softwareunternehmen, die sich viel mit Großkunden beschäftigen, rätseln irgendwie weiter, wie es da jetzt weitergehen könnte. Und man ist eigentlich genauso schlau wie vorher und die Unsicherheit ist riesig. Und genau deswegen, weil man für dieses Thema einfach absolute Fachleute braucht, um es wirklich greifen zu können, haben wir uns einen der Besten an die Seite geholt für so ein Thema. Das ist Simon Hillmann von der energiewirtschaftlichen Boutique-Kanzlei Assmann Peiffer Rechtsanwälte. Und der ist wie so eine Art Koryphäe im Energierecht. Als ich das aufgenommen habe mit ihm, kam er 2 Tage vorher gerade vom BGH und hat da vorgetragen. Also er kennt die Fallstricke und Nuancen rund um Kundenanlage auch, wie kaum ein anderer. Und wenn jemand irgendwie Licht da ins juristische Paragraphen dunkel bringen kann, dann ist er's. Vielleicht ein Hinweis noch dazu, wir haben diese Folge mit ihm bereits an Himmelfahrt aufgezeichnet und wie ihr gleich hören werdet, ist sie exzellent gealtert und durch die neuen Entwicklungen eigentlich weiterhin von höchster Aktualität. Also ganz viel Spaß bei dieser Folge, Simon kann das alles noch viel besser erklären als ich und macht euch bereit für eine Dosis Klarheit in dem ganzen energierechtlichen Chaos, was da gerade herrscht. Ganz viel Spaß dabei. Auf geht's, ab geht's. Let's roll.
Moin Simon. Herzlich willkommen bei Energiezone. Diesmal in Neukölln aufgenommen. Zum ersten Mal, dass wir hier bei mir zu Hause im Haus aufwohnen. Freue mich total, dass du da bist. Wir wollen heute über Energierecht sprechen. Lass uns aber mal ganz vorne anfangen und erstmal, wer bist du und was machst du im Energierecht?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Ilan. Freut mich, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Simon Hillmann. Ich bin Rechtsanwalt im Bereich des Energierechts, im Bereich der erneuerbaren Energien. Ich bin jetzt mittlerweile seit fast 9 Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien, im Recht der erneuerbaren Energien tätig, seit etwas mehr als 6 Jahren als Rechtsanwalt. Ich bin Rechtsanwalt bei einer kleineren Energierechtsboutique mit 2 Standorten, einen in München und einen in Berlin, Assmann Peiffer Rechtsanwälte. Wir sind etwa, ja, am aktuellen Stand, glaube ich, 15 Anwälte und beraten zu allen Fragen der aktuellen Transformation im Energiesystem. In gewisser Weise kann man sagen, ich bin Bestandteil eines interdisziplinären Teams, bestehend aus Ökonomen, Ingenieuren, Elektrotechnikern, Politikwissenschaftler, allerdings halt mit dem starken Fokus auf das Energierecht und die Regulierung und betrachte mich dann oftmals selber eigentlich auch so als Klempner der Energiewende. Ja, also jetzt meine Rolle als Energierechtsanwalt ist es nicht, Modellierungen vorzunehmen oder politische Instrumente für ökonomisch sinnvoll zu erachten oder nicht, sondern es geht wirklich darum, sie auch im Einzelfall umzusetzen. Das ist eigentlich der Fokus. Was mache ich? Geschäftsmodellberatung, 360-Grad-Blick, regulatorische Anforderungen, die da einfach zu beachten sind, Vertragsgestaltung, Rechtsstreitigkeiten, das ist so eigentlich das tägliche Brot.
Got it. Also Laura, meine Partnerin, hatte ich dir im Vorgespräch auch gesagt, studiert ja auch gerade Jura. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde es faszinierend, so die strukturierte Denkweise erinnert mich oft auch so an die mathematischen Inhalte, die ich im Studium hatte. Und trotzdem gucke ich so ein bisschen auch mit, ich sag mal, Bewunderung und Ehrfurcht von außen drauf, wenn Energierechtler miteinander oder Juristen allgemein miteinander sprechen. Was fasziniert dich am Energierecht oder wie bist du darauf gekommen? Warst du schon immer irgendwie so Physik-Nerd und hast dann eigentlich nur ein bisschen Jura noch dazu gemacht oder war es eher andersrum?
Witzigerweise eigentlich das absolute Gegenteil. Ich hatte damals in meiner Schulzeit im Gymnasium eigentlich die Fächer Physik und Chemie zum frühestmöglichen Zeitpunkt abgewählt. Und insoweit ist es eigentlich eine Ironie des Schicksals, dass ich jetzt zwar einerseits Recht dann studiert habe, aber dann sehr stark eigentlich auch in so ein technisches Rechtsgebiet wie das Energierecht wieder reingekommen bin. Was begeistert mich? Ganz verschiedene Themen. Also ich glaube, das ist auch vielleicht ein Hintergrund, der dem Energierecht generell eigentlich momentan relativ starken Zulauf bringt, auch von jungen juristischen Absolventinnen und Absolventen. Das ist einfach auch die Möglichkeit, Dinge zu tun, die man für sinnstiftend und für richtig hält.
Also nicht das nächste E-Commerce-Startup sozusagen beraten, sondern irgendwie auch was mit gesellschaftlichen Anspruch.
Es hat in gewisser Weise etwas Sinnstiftendes und eine berufliche Karriere wird in zeitlicher Hinsicht ja die Phase bis der Erreichung des Ziels Klimaneutralität in 2045 überdecken. Es ist unglaublich spannend und gleichzeitig nervaufreibend. Es ist so unglaublich dynamisch. Man hat eigentlich nicht die Möglichkeit, zu irgendeinem Zeitpunkt mit einem festen Bestand rechtlicher und regulatorischer Vorgaben zufrieden zu geben und sagen, das ist es jetzt und auf der Basis berate ich, sondern die Grundlage ändert sich permanent, was ganz normal ist, weil einfach die Energiewende ist ein laufender Prozess. Es muss überall nachgesteuert werden. Das macht den Reiz aus, aber das macht die Beratung im Energierecht auch sehr anstrengend, muss man ganz offen sagen.
Ja, und ich meine, das System wird ja krass umgebaut.
Absolut.
Ich habe, also warum Aßmann Pfeiffer? Ich habe, weil ich das richtig gesehen habe, mitbekommen, dass es auch kürzlich einen Auftritt von deiner Kanzlei beim BGH, war das nicht irgendwie die letzten Tage oder so?
Auch ja, jetzt am Dienstag, genau.
BKZ war das, oder?
Richtig, es gab ein BGH-Verfahren vor dem Kartellsenat des Bundesgerichtshofs, wo es um die, auch in der Branche, sehr weitgehend diskutierte Frage ging, inwieweit die Erhebung eines sogenannten Baukostenzuschusses bei Batteriespeichern wie bei Letztverbrauchern rechtlich zulässig ist. Da hatte im Dezember 2023 das OLG Düsseldorf eine aus unserer Sicht sehr erfreuliche Entscheidung getroffen, dass sie gesagt haben, nein, Batteriespeicher sind etwas anderes als Letztverbraucher. Die Erhebung eines Baukostenzuschusses bei Batteriespeichern genauso wie bei Letztverbrauchern, das ist rechtlich nicht zulässig. Diese Frage, die war jetzt am Dienstag Gegenstand einer mündlichen Verhandlung beim Bundesgerichtshof. Ja, es bleibt spannend. Ich bin, muss ich sagen, nicht ganz so optimistisch, dass die Entscheidung des OLG Düsseldorf gehalten werden wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh, hier darüber zu spekulieren. Also das ist alles Kaffeesatzleserei. Ich bleibe aber hoffnungsvoll, aber wie gesagt, nicht ganz so optimistisch vielleicht.
Okay, gut, verstanden. Simon, wir haben uns ein Thema rausgesucht, bevor wir uns da ins Detail einsteigen. Ganz, ganz, also und ich versuche auch hier jetzt immer sozusagen den generalistischen Zuhörer einzunehmen, der vielleicht ein bisschen naiv auf die rechtlichen Zusammenhänge schaut. Was versteht man eigentlich unter einer Kundenanlage? Es ist ein Thema, was bei uns, bei ONU, wir haben ja Großkunden, Großverbraucher, Industriekunden, jetzt in letzter Zeit immer wieder aufkam in den Gesprächen auch und was so in der Energiebubble auf LinkedIn sogar die Runde gemacht hat. Und dieses Thema wollen wir heute beleuchten, aber so der Einstieg, so ganz rausgesucht, Kundenanlage, was ist das?
Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Es hat mittlerweile auch sogar die Grenzen der Energiebubble auf LinkedIn verlassen, sondern hat es am 13. Mai sogar in die Tagesschau geschafft, dieses Thema.
Ja, also, stimmt.
Es ist mittlerweile. Das schaffen nicht viele Energiethemen, dass sie es bis in die Tagesschau schaffen. Es ist aber auch ein sehr, sehr relevantes Thema und ich werde es auf jeden Fall versuchen, das ist immer eine Herausforderung für Juristen insgesamt, das so verständlich wie möglich zu transportieren. Worum geht es beim Thema Kundenanlage? Die Kundenanlage ist ein ganz zentraler Begriff des deutschen Energierechts. Was versteht man darunter? Die Kundenanlage ist sozusagen, um es ganz knapp darzustellen, die unregulierte Leitungsinfrastruktur, das unregulierte Netz vor dem Netz für die allgemeine Versorgung.
Mhm.
Also das Netz, das durch den Verteilnetzbetreiber betrieben wird, alles, was davor läuft oder beziehungsweise aus der anderen Seite betrachtet, alles, was behind
also
the meter stattfindet.
Behind the meter, also mit vor oder dann behind the meter meinst du sozusagen, es gibt, ich stelle mir jetzt irgendwie so den klassischen Industriekunden vor, der hat irgendwie, der ist in so einem Gewerbegebiet oder hat sein eigenes Areal und da hat er ganz viele technische Anlagen, Trafos, Leitungen, Zähler und diese ganzen Themen meint man, oder?
Richtig, also die Voraussetzungen, also vielleicht die drei zentralen Voraussetzungen einer Kundenanlage, die ist definiert, sorry, das muss jetzt mal sein, Kunden auch hier
kohärent
Paragraphen zu droppen, ist definiert in Paragraphen 3 Nummer 24a des Energiewirtschaftsgesetzes. Dort wird eine Kundenanlage definiert und vielleicht macht das auch ein bisschen einfacher, sich vorzustellen, was es ist, als ein räumlich umgrenztes Gebiet, also ein Gebiet, was, wenn man das von außen aus einer Vogelperspektive betrachten würde, wo man sagen würde, das gehört zusammen, denn es wirkt organisch zusammengehörend. Es muss eine Netzinfrastruktur, eine Leitungsinfrastruktur sein, die eigentlich für den Wettbewerb unbedeutend ist. Also da, wo einfach ja die Ziele des Unionsrechts, irgendwie Wettbewerb sicherzustellen im liberalisierten Strommarkt, eigentlich diese Ziele nicht in Gefahr sind, weil es so klein ist. Und es muss, eine dritte Voraussetzung, eine Kundenanlage setzt voraus, dass jedermann, also dass jeder Letztverbraucher, der in dieser Kundenanlage, der in dieser Leitungsinfrastruktur behind the meter angeschlossen ist, das Recht hat, unentgeltlich seine Energie, die von einem anderen Stromlieferanten geliefert wird, durchgeleitet wird. Also es muss jeder die Möglichkeit haben, diese Infrastruktur zu nutzen. Es sind also sozusagen aus regulatorischer Sicht unbedeutende Kleinnetze und du hast jetzt auch gerade schon Beispiele genannt, genau die sind es. Was steckt dahinter? Das sind Industrieareale wie Chemieparks, Krankenhäuser, Universitätscampi, Einkaufszentren, Flughäfen, Wohnquartiere. Also das sind sozusagen Kundenanlagen. Das ist das, was man sich darunter vorstellen kann. Und die Rechtsprechung der Bundesgerichtshof hat diese Kriterien, die ich jetzt gerade schon mal einleitend dargestellt habe, insbesondere das Kriterium, dass es für den Wettbewerb unbedeutend sein muss, die Leitungsinfrastruktur immer weiterentwickelt. Da gab es dann Entwicklungen zu Grenzen, wie viele Letztverbraucher, wie hoch die Anzahl der versorgten Letztverbraucher sein kann, wie hoch maximal die Menge durchgeleiteter Energie sein kann, damit es noch eine Kundenanlage ist. Also wir sind im Laufe der Jahre sind wir zu einem immer weiter elaborierten System gekommen, um zu unterscheiden, ist etwas Verteilernetz oder ist es noch Kundenanlage. Es gab jetzt dann im Dezember 2023 war das die Entwicklung, dass man sogar auch noch die Möglichkeit eröffnet hat durch eine Gesetzeserweiterung, dass man gesagt hat, okay, es ist sogar möglich, eine Direktleitung, die eine EE-Anlage, eine PV- oder Windanlage mit einer maximalen Länge von 5000 Metern an eine solche Kundenanlage anzuschließen, ohne dass das sozusagen die räumliche Begrenztheit dieses Gebietes sprengt und damit eigentlich den Kundenanlagenstatus in Gefahr bringt. Das ist noch hinzugefügt worden mit dem Ziel auch sozusagen dezentrale Wohnversorgung für die Industrie mit
Genau, Strom das ist immer wieder ein Thema geworden.
Genau, und das ist ja jetzt auch im Koalitionsvertrag, das ist ja noch drin. Also das ist eigentlich sozusagen schon da. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob man das noch ausweitet. Aber das ist sozusagen die Kundenanlage im Sinne des Energierechts. Vielleicht eine Sache muss man noch irgendwie vielleicht da ergänzen. Es gibt dann noch die Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung. Die ist in 3 Nummer 24b des EnBG.
Ich liebe es immer schön, die Zahlen.
Genau. Aber das muss, ich werde mich zurückhalten, aber ich glaube, die zwei, die müssen
ich
sein.
Ich finde es gut. Das haben wir zu wenig.
Wenn ihr jetzt mal einen Energierecht klein
anladet,
dann muss doch auch mal die eine oder andere Norm fallen. Wobei, nachher wird auch mal vielleicht eine andere fallen. Mir fällt eine ein. Es gibt dann noch die Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung. Das ist sozusagen ein Sonderfall. Was ist bei der anders? Ist es eine spezielle Form der Kundenanlage? Und das ist eben halt eine Kundenanlage, die in allererster Linie dazu dient, den Energiebedarf des Unternehmens vor Ort, also das Betreiben, das die Kundenanlage betreibenden Unternehmens selbst zu decken. Also ergibt sich sozusagen die Unbedeutendheit für den Wettbewerber allein dadurch, dass es einfach nur für sich selber ist. Das ist sozusagen die Kundenanlage zu betrieblichen.
Okay. Verstanden. Und warum ist das Thema so relevant für Unternehmen oder für vielleicht auch Projektierer, die Solaranlagen auf Dachsolaranlagen in Industrieareals machen oder für den Netzbetreiber?
Gute Frage. Muss man vielleicht ein paar Punkte sozusagen dazu sagen. Die Kundenanlage, das hatte ich jetzt gerade schon erwähnt, ist sozusagen der unregulierte Bereich vor dem Netz. Heißt, alles, was eine Kundenanlage ist, unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, die das Gesetz für Verteilernetze. Also Verteilernetzbetreiber, die unterliegen ja der Entflechtung. Sie müssen sozusagen ihre Netzentgelte unterliegen der Anreizregulierung. Sie haben einen Netzanschlussanspruch zu erfüllen, Netzzugang. Sie müssen im Rahmen des Redispatches tätig werden. Es gibt sozusagen eine ganze Reihe von regulatorischen Verpflichtungen, die Betreiber von Verteilernetzen betreffen, die Betreiber von Kundenanlagen betreffen. Das ist ein extremer bürokratischer Aufwand, wo es einfach aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive meines Erachtens Sinn macht, dass man sozusagen im kleinen Bereich sagt, okay,
hier pragmatisch macht man.
Nehmen wir mal raus. Nehmen wir raus, genau. Es gibt auch im Energierecht sozusagen eine Genehmigungspflicht. Der Betrieb eines Verteilernetzes ist genehmigungspflichtig, wenn man keine Genehmigung hat und eine solche Verteilernetz betreibt, dann ist das sogar eine Ordnungswidrigkeit. Also das ist vielleicht eines. Ein ganz zentraler Punkt jetzt gerade für auch so dezentrale Stromversorgungsmodelle ist, in unserer aktuellen Netzentgeltstruktur ist es ja so, dass Netzentgelte anfallen für die Entnahme von Strom aus dem Netz, also aus dem Netz für die allgemeine Versorgung. Was ja bedeutet, dass behind the meter, also vor dem Netz, keine Netzentgelte anfallen und auch keine Abgaben und Umlagen und auch in der Regel keine Stromsteuer. Und damit ist, ohne dass das vielleicht in den vielfältigen Geschäftsmodellen behind the meter man sich dessen so bewusst wäre, aber der Begriff der Kundenanlage, dieser Status als unregulierter Bereich, wo keine Netzentgelte anfallen, ist in gewisser Weise das wirtschaftliche Rückgrat für dezentrale Stromversorgungsmodelle. Es gibt dann noch weitere, also gerade das EEG-Mieterstrommodell, also es ist ja ein Fördermodell der EEGs, wo sozusagen der Mieterstrom, die Erzeugung von Strom und die Weiterleitung dieses Stroms hinter dem Netz an Mieterinnen und Mieter gefördert wird. Dieser Förderanspruch knüpft daran an, dass es eben gerade der Strom nicht durch das Netz für die allgemeine Versorgung durchgeleitet wird und also innerhalb einer Kundenanlage geleistet wird. Ja, also auch da hat er sozusagen für den Förderanspruch eines solchen Projektierer, eines Mieterstrommodells, ist es von elementarer Bedeutung. Ja, ist sozusagen im Hintergrund. Und ein vielleicht auf den ersten Blick relativ technisch wirkende Relevanz des Kundenanlagenbegriffs ist der, in unserem Energiesystem ist es ja so, jeder Zählpunkt, jeder Bezugspunkt eines Letztverbrauchers ist mit einer sogenannten Marktlokations-ID,
die Marlo-ID
versehen, die sozusagen notwendig ist, dass man auf diesem Zählpunkt auch einen Stromliefervertrag haben kann. Ich glaube, da erzähle ich dir ja überhaupt nichts Neues. Die Vergabe dieser Marktlokation, die erfolgt durch die Verteilernetzbetreiber. Und der Betreiber einer solchen Kundenanlage hat jetzt droppe ich sozusagen den weiteren Normen, auf 20 Absatz 1d des Energiewirtschaftsgesetzes, hat einen Anspruch darauf, dass der Verteilernetzbetreiber solche Marktlokationen, solche Zählpunkte vergibt und den Kundenanlagenbetreiber zur Verfügung stellt. Nur wenn man keine Kundenanlage mehr ist, dann hat man auch den Anspruch nicht mehr.
Okay, und ja, da kommen wir dann gleich dazu. Noch ein paar Begrifflichkeiten. Also es gibt ja, ist mir jetzt erst aufgefallen, man spricht entweder von vor dem Netz oder von behind the meter. Das sind sozusagen die zwei unterschiedlichen Perspektiven. Vor dem Netz ist quasi von der Verteilerperspektive und behind the meter ist
Nee, andersrum.
Genau, das ist die Frage, von welcher Seite aus guckt man auf die Eigentumsgrenze oder den Netzverknüpfungspunkt.
Und dann haben wir zweimal Mieter gesagt. Und in einem Fall ist es wirklich der deutsche Mieter, der sozusagen etwas mietet und dafür Geld zahlt, bei Mieterstrommodellen. Und dann gibt es Behind the Meter, und das ist ein englisches Wort. Wissen die meisten natürlich, aber ist mir selber gerade aufgefallen. Deswegen wollte ich mal sagen.
Mieter und der Metering-Mieter. Ja.
Okay, so, jetzt, da wir so, ich sag mal, das Spielfeld ein bisschen kennen, lass uns auf das schauen, was das ganze Thema so jüngst zu einem Brennpunkt gemacht hat. Also der eigentliche Fall, wie kam es jetzt zu dieser EuGH-Entscheidung? Kannst du das kurz schildern, was da überhaupt passiert ist? Also wie es zu dieser Vorlage an den EuGH kam? Timeline?
Also ich glaube, wir sind ja gerade wirklich dabei, wir müssen weit ausholen, um überhaupt zum Kern des Themas vorzugehen. Aber wir robben uns langsam vorwärts, und dann wird sich sicherlich auch sich die Puzzleteile zusammensetzen und man wird erkennen, wo eigentlich die Relevanz auch für diverse Akteure am Energiemarkt
ist. Wir haben krass schlaue Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt können wir den absolut übernehmen.
Welcher Fall steckt da dahinter? Wie kam es eigentlich dazu, dass hier irgendwie Dinge ins Rutschen oder ins Wanken geraten sind? Es war ein Fall eines Quartiers. Mhm. Ich hatte ja vorher schon einleitend gesagt, das ist einer der ganz klassischen Anwendungsfälle der Kundenanlage, wenn man für gewöhnlich gesagt hat, das ist eine Kundenanlage und damit eigentlich unregulierter Dreht. Es ging um ein Quartier. Ich glaube, es war auf zwei aneinander grenzende Grundstücke, die auf denen sechs Wohnblöcke errichtet waren mit insgesamt 160 Wohneinheiten. In diesem Quartier sollten auch zwei Blockheizkraftwerke installiert sein oder sind installiert, die einerseits Wärme erzeugen für die Wärmeversorgung vor Ort, aber auch Strom erzeugen. Und dieser Strom sollte an die Wohneinheiten.
Also normalen Fall.
Ein ganz normaler Fall, genau. Jetzt hier diese Größe, sechs Blöcke, geografisch schon auch ein bisschen größer und 660 Wohneinheiten. Das war jetzt schon eine Konstellation, wo man sagen muss, dass das war jetzt im oberen Bereich der Skala dessen, was sozusagen nach der Rechtsprechung des BGH, nach diesen Kriterien, wann ist etwas für den Wettbewerb unbedeutend. Das war schon im oberen Bereich. Und da ging es eigentlich sozusagen um Detailfragen. Ist das noch eine Kundenanlage oder nicht? Wie kam es eigentlich tatsächlich dazu? Es war genau dieser Fall der Marktlokationsvergabe, dieser Anspruch in Paragraphen 20 Absatz 1d ENWD. Der Betreiber dieser Kundenanlage wandte sich aber an den örtlichen Verteilnetzbetreiber und sagte, hier für meine 160 Wohneinheiten, hätte gerne 160 Malo, damit die ihren Strom von ihrem Stromlieferanten beziehen können, aber auch damit messtechnisch und abrechnungstechnisch an dieser Stelle jetzt auch eine Lieferung von Strom aus dem DHKW on-site möglich wird. Und die Reaktion des Verteilnetzbetreibers war, nö. Und zwar mit dem Argument, diese Leitungsinfrastruktur in diesem Quartier ist keine Kundenanlage. Mhm. Und das ist sehr oft eigentlich der...
Hätte ich aber jetzt so ganz sozusagen intuitiv als Nicht-Jurist auch gesagt, so früher, so also rein intuitiv, waren doch so bei Wohnblöcken war es irgendwie Quartierslösung, war es doch irgendwie immer so, dass das Verteilnetz bis zum Haus ging eigentlich, oder? Verteilernetz, hast du
das
gesagt.
Sag
immer Verteilnetz.
Ja, man sagt oft Verteilnetz. Ich glaube, dass das sprachlich genauere ist das Verteilernetz.
Okay, geil,
zumindest im Unionsrecht ist es das Verteilernetz. Ich glaube, es gab, es hat schon in letzter Zeit, und das ist jetzt auch keine jüngere Entwicklung, diese Entwicklung gerade bei Wohnquartieren gegeben, zu sagen, okay, das ganze Quartier kriegt einen Netzverknüpfungspunkt für die allgemeine Versorgung. Und hinter diesem Netzverknüpfungspunkt, wo dann mehrere Einfamilienhäuser oder ein Mehrfamilienhaus dahinter stehen, ist der unregulierte Bereich. Das ist eine Konstruktion, die sich in den letzten Jahren sehr entwickelt hat.
Okay.
Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass damit einfach dezentrale Stromversorgungsmodelle mit erneuerbaren Energien deutlich wirtschaftlicher möglich sind, als es möglich wäre, wenn man das alles übers Netz machen müsste und dann die letzten Geld an Abgaben und Umlagen anfielen. Aber also ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn ich jetzt sozusagen als Vogel über dieses Quartier fliegen oder geflogen wäre, wenn mir das irgendwie von oben angeguckt hätte, dass ich gesagt hat, ja klar, sieht das von oben aus der Vogelperspektive aus wie ein Verteilernetz. Also diese Abgrenzung zwischen wo, wie weit geht der unregulierte Bereich, wo fängt dann der regulierte Bereich des Verteilernetz an, das ist ein Einzelfall und
vielleicht bin ich auch einfach zu lange in der Energiewirtschaft schon und sozusagen
als Dinosaurier,
der vieles die altbackene Betrachtungsweise der Verteilernetzbetreiber. Aber gut, es war ja nur einfach meine sozusagen initiale, intuitive Einschätzung des Ganzen. Okay.
Aber ich glaube, so viel kann man, glaube ich, schon sagen. Es war jetzt schon eine Leitungsinfrastruktur, die eher in der oberen Perzentile dessen, was noch ein regulierter Bereich ist, anzusiedeln war, als jetzt.
Also im Grenzbereich und interessant.
Genau. Also wir reden jetzt nicht hier von einem Mehrfamilienhaus, vom Hausanschluss und dann sozusagen die Leitung, die hochgeht in alle drei Stockwerke, um dann den Sicherungskasten und den Unterzähler der jeweiligen Wohnung zu unterteilen. Also war es schon ein bisschen größer.
Ja, okay. Verstanden. Okay, und sozusagen, wer hat dann da geklagt und mit welcher Intention oder also so, wie ging der Fall dann wirklich los?
Ja, also wie gesagt, also der Verteilernetzbetreiber stellte sich hier auf den Standpunkt, dieses Areal, diese Leitungsinfrastruktur auf diesem Areal, das ist keine Kundenanlage mehr. Und dagegen wandt sich dann eben der Betreiber dieser Kundenanlage. Und das ging dann hoch bis zum Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof war dann, soweit ich das sozusagen, ich war selber nicht vor Ort, und aber im Grunde eigentlich gar nicht dem abgeneigt zu sagen, ja, das unterfällt noch dem Begriff einer Kundenanlage, also damit dem unregulierten Bereich. Es war dann möglicherweise auch etwas überraschend, dass der BGH, so scheint es aus der Außenperspektive, sich dann doch nicht mehr ganz so sicher war mit der Frage, ob die Kriterien, die er selber im Laufe der 2010er Jahre, insbesondere im Jahr 2019 entwickelt hat, zu den Kriterien, wann noch eine Leitungsinfrastruktur für den Wettbewerb unbedeutend ist, dass der BGH sich selber nicht mehr ganz so sicher war, ob das denn eigentlich sozusagen mit den europarechtlichen Vorgaben einhergeht. Da muss man vielleicht nochmal ein bisschen den Blick in die Geschichte werfen. Wir haben ja hier in der Europäischen Union die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie, die datiert ja aus dem Jahr 2019, aber es gab ja auch davor schon eine Vorläufer-Binnenmarktrichtlinie. Und die Kundenanlage, also dieser unregulierte Bereich, der findet sich so eigentlich in den unionsrechtlichen Vorgaben nicht. Wir hatten Ende der 2000er Jahre, ich glaube es war 2008, 2009, da gab es damals schon das sogenannte Objektnetz. Man kann so ein bisschen sagen, das Objektnetz ist so ein bisschen der Vorfahre der Kundenanlage. Auch damals war das Objektnetz war etwas, ein Netz vor dem Netz, das von der Regulierung befreit ist. Und damals gab es auch schon eine gewisse europarechtliche Bedenken, dass das eigentlich nicht europarechtskonform sein könnte. Was es in der Binnenmarktrichtlinie damals schon gab, war das geschlossene Verteilernetz. Das geschlossene Verteilernetz ist im Prinzip ein Verteilernetz, aber weil es sozusagen geografisch und begrenzt ist und eigentlich nur von untergeordneter Bedeutung ist, mit nur sehr eingeschränkten regulatorischen Anforderungen. Immer noch mehr, als wenn man komplett unreguliert ist, aber nicht so viel regulatorische Anforderungen, wie man als Verteilernetz
betreibt. Also eine Zwischenform.
So eine Zwischenform, okay. Genau. Und es gibt jetzt seit 2012, war das, glaube ich, ist dann sozusagen das geschlossene Verteilernetz, das aus dem Unionsrecht kommt, also sozusagen das Verteilernetz Light, ist auch ins ENWG eingeführt worden. Aber gleichzeitig gab es dann immer noch sozusagen im Hintergrund die Kundenanlage, die natürlich für die noch vor teilhafter war als das geschlossene Verteilernetz, weil es eben komplett aus dem regulierten Bereich rausfällt. Also man kann in gewisser Weise sagen, die Kundenanlage hat einen Vorfahrer, der auch schon mal sozusagen europarechtlich etwas kritisch beäugt wurde. Und insoweit war es eigentlich und ist es eigentlich auch in der Energierechtsbranche immer bekannt und gewesen, dass über der Kundenanlage so ein gewisses unionsrechtliches Damoklesschwert schwebt.
Ganz kurze Zwischenfrage. Also Unionsrecht, da denke ich mal, wie machen das andere Länder? Haben die ähnliche Thematiken? Weiß man das oder ist das ein total deutscher Alleingang?
Das ist eine absolut berechtigte Frage, wo meines Erachtens absolut mal sinnvoll wäre, einfach mal wirklich den Blick über den Tellerrand wagen. Mhm. Wie gehen denn eigentlich andere Mitgliedstaaten damit um? Also sagen wir so, wenn wir jetzt vielleicht ins Baltikum schauen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Vorsitzende Richter in diesem EuGH-Fall, auf den wir jetzt gleich zukommen, wenn ich mich nicht nicht falsch erinnere, dann kam er aus Litauen, einem Land mit einem Übertragungsnetzbetreiber und 4 Verteilnetzbetreiber. Mhm. Also wir haben hier 4 plus 920. Also eine ganz andere Situation. Ich muss ganz ehrlich sagen, da mal den wie machen das die anderen Mitgliedstaaten? Wie machen das andere Länder? Das wäre meines Erachtens mal eine sehr, sehr spannende Frage. Ist das sozusagen, hat man sich in Deutschland eigentlich nur daran gewöhnt, dass es hier einen unregulierten Bereich gibt? Und deswegen ist jetzt die Aufregung groß, dass der in Frage gestellt wird. Oder machen das andere Länder auch so? Also das ist wirklich eine Frage, da stehe ich ehrlich gesagt auch noch am Anfang. Ich habe nur teilweise schon gehört, dass es andere Länder gibt, da ist es wohl normal. Gerade jetzt aus den Niederlanden wurde mir das gesagt, das ist aber wie gesagt nur vom Hören, damit gefährliches Halbwissen, dass es da völlig normal sei, dass man dann sozusagen in das geschlossene Verteilernetz geht und dann solche kleinen Netzinfrastrukturen eben dann einer Regulierung leid unterliegen.
Okay.
Ja, aber das ist eigentlich kein unregulierter Bereich.
Okay. Also der BGH hatte dann eine konkrete Frage an den EuGH gerichtet und wie ging es dann weiter?
Genau, also der BGH war eben mit diesem Fall im oberen Bereich dessen, was man mit Kundenanlage ist, konfrontiert und war eigentlich in der Situation, seine eigenen Kriterien anzuwenden und war sich dann offenbar selber nicht so sicher. Und das war, gehe ich mal davon aus, auch für den Prozessvertreter dieses Kundenanlagenbetreibers durchaus überraschend, dass er dann entschieden hat, er legt diese Frage an den EuGH vor, weil eben, wie gesagt, es die Kundenanlage so im Europarecht eigentlich nicht gibt. Okay. Er hat eigentlich, der BGH, ganz präzise Fragen sozusagen zu Detailfragen gestellt. Also kann man wirklich noch bei einer gewissen Anzahl von Netzverbrauchern wirklich noch davon ausgehen, dass das kein Verteilernetz ist? Ja, und die Antwort des EuGH, die war sehr allgemein. Man kann fast sagen, die Antwort des EuGH war nicht, hier ist die Antwort auf deine Frage, sondern, warum stellst du mir diese Frage? Deine Frage ist falsch gestellt.
Also er hat gar nicht geurteilt, sozusagen.
Er hat geurteilt. Okay. Aber normalerweise ist es ja wirklich so, man muss eine konkrete Frage stellen, die für die Entscheidung des zugrunde liegenden Sachverhaltes entscheidungserheblich ist, ja. Und es war auffällig, dass der EuGH diese Frage, also der Europäische Gerichtshof, diese Frage eigentlich gar nicht konkret beantwortet. Also beantwortet nicht, wie ist das noch in Ordnung, wenn irgendwie so und so viele Netzverbraucher versorgt werden, sondern er holte weit aus und hat sehr allgemein, sehr grundsätzlich geantwortet, es gibt die Kundenanlage, den unregulierten Bereich, im Europarecht nicht. Man kann da so zwischen den Zeilen so eine gewisse Genervtheit, aber das ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung. Man hat eine gewisse Genervtheit.
Das große Drama.
Jetzt gehen wir so langsam sozusagen auf das große Finale des Dramas zu. Eine gewisse Genervtheit konnte man da der Richterinnen und Richter des Europäischen Gerichtshofs rauslesen und auch, wahrscheinlich auch ein bisschen ein fehlendes Problembewusstsein, was das eigentlich jetzt konkret eigentlich für das deutsche Energierecht bedeutet. Also, wie haben Sie dann eigentlich geantwortet? Die sind wirklich aus einer juristischen Perspektive schulbuchmäßig sind sie irgendwie vorgegangen. Und die Argumentation, ich versuche sie jetzt mal sozusagen in allgemeinverständlichen Worten mal auf das Wesentliche zu kürzen, in der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie gibt es den Begriff des Verteilernetzes. Den gibt es gar nicht.
Mhm.
Was es aber im Unionsrecht gibt, ist den Begriff der Verteilung.
Mhm.
Und aus diesem Begriff der Verteilung hat der EuGH definiert, was ein Verteilernetz ist und dann im Umkehrschluss eben Schlüsse gezogen, was das jetzt mit Blick auf die deutsche Kundenanlage bedeutet. Verteilung, das ist in der Binnenmarktrichtlinie so, steht da so drin, ist die Weiterleitung von Energie über mehrere Netzebenen an Endkunden oder Großhändler von Elektrizität zum Zwecke des Verkaufs. Das ist Verteilung.
Also immer der Verkaufszweck steht irgendwie mit drin.
Genau. Also es ist wirklich sozusagen die, ja, es steht, also Verteilung im Sinne von die Weiterleitung, die Durchleitung. Dieser Begriff der Verteilung ist abzugrenzen vom Begriff der Versorgung, also sozusagen die Belieferung mit Strom selbst, was ein Stromlieferant macht. Also es geht wirklich sozusagen um die Netzinfrastruktur, Verteilung, also die Durchleitung. Aber Verteilernetz hat er eigentlich sehr funktional damit definiert, indem er gesagt hat, naja, jedwedes Netz, das zur Weiterleitung von Strom an Endkunden zum Zwecke des Verkaufs dient, ist ein Verteilernetz.
Ist ja relativ breit gefasst dann, ne?
Das ist unsäglich,
ich sage nochmal, das ist relativ breit angefasst, oder?
Ja, das ist absolut breit und das geht sehr weit sozusagen in den kleinen Bereich rein. Und das ist ja vielleicht noch zwei Sachen, die man da auch noch dazu sagen kann. Der Europäische Gerichtshof sagt zweierlei vor allem noch. Erstens, es gibt Ausnahmen. Man kann Ausnahmen vom Verteilernetz vorsehen, aber nur die, die in der Binnenmarktrichtlinie vorgesehen sind. Und das ist das geschlossene Verteilernetz. Das sind Bürgerenergiegesellschaften. Und dann gibt es noch so zwei andere Ausnahmen, die eigentlich nicht wirklich relevant sind und eigentlich eher sozusagen historisch zu erklären sind. Das sind isolierte Netze oder kleine Verbundnetze. Also das, da in dem Bereich sieht die Richtlinie selber vor, dass es sozusagen so de minimis, also so Kleinstausnahmen gibt. Aber was er dann auch gesagt hat, die Mitgliedstaaten haben keine Befugnis über die Kriterien der Richtlinie hinaus, Kriterien aufzustellen, die Netze aus dem Begriff des Verteilernetzes ausklammern. Und das ist ja genau das, was eben jetzt hier der Deutschland oder der deutsche Gesetzgeber gemacht hatte. Er hat ja sozusagen weitere Kriterien definiert, indem er gesagt hat, okay, wenn es sozusagen geografisch auf einem begrenzten Gebiet ist, wenn nur die Menge X an Strom durchgeleitet wird, wenn die Anzahl der Netzverbraucher geringer ist als 100, wenn all diese Kriterien erfüllt sind, dann ist das unregulierte Bereich. Da sagt der EuGH, nein, darauf kommt es nicht an. All diese Kriterien, die könnte in die Tonne klappen. Das einzig und allein Wichtige ist, dass es sozusagen ist die Funktion, dient dieses Netz der Weiterleitung von Energie zum Zwecke des Verkaufs an Endkunden. Und absolut richtig, da kommen wir wirklich in den Kleinstbereich rein. Also wenn man das mal auf die Spitze treibt, könnte man eigentlich sagen, alles, was hinter dem Hausanschluss eines Mehrfamilienhauses ist. Also wie gesagt, dieser Fall vorher, da hatten wir ein ganzes Quartier, aber zoomen wir mal rein in das Einfamilienhaus. Alles, was hinter dem Hausanschluss ist und läuft bis zu den jeweiligen Unterzählern der einzelnen Wohnung, ist Verteilernetz.
Also das weitreichende Implikationen.
Genau, und da merkt man einfach an dieser Stelle, okay, da kollidiert ein juristisches Subsumptionsergebnis, was wirklich nur sozusagen den Wortlaut der Regelung aus der Windmarktrichtlinie hat, mit einem praktischen Bedürfnis. Also es wäre zu weitreichend, und ich glaube, das ist daraus auch absolut Common Sense, dass gerade dieses auf die Spitze getriebene Beispiel eines Hausanschlusses, was man da sagt, dass das Verteiler ist, dass das ein Verteiler ist und dass der Regulierung unterliegt, das kann nicht sein. Und gleichzeitig hat man auch so ein leichtes Störgefühl, weil man denkt, Energy Sharing, Prosumer Modelle, dezentrale Stromversorgungsmodelle, das sind doch alles auch Buzzwords, die auch im Europarecht fallen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, die Binnenmarktrichtlinie, die hat diese Themen eigentlich überhaupt gar nicht im Fokus gehabt. Aber sie wurde jetzt sozusagen für eine juristisch schulbuchmäßige Subsumption herangezogen, um zu sagen, es gibt diesen unregulierten Bereich mehr, und man hat eigentlich links und rechts gar nicht geguckt. Also irgendwie passt es nicht so ganz, aber diese Antwort kam vom EuGH, und diese Antwort wurde jetzt wieder zurückgerichtet an den BGH, und er war jetzt konfrontiert damit, da irgendwie was draus zu machen.
Sorry, ganz kurze Laienfrage zwischendurch. Subsumption, kannst du es noch einmal kurz erklären?
Eine Subsumption, ja.
Also einfach nur, also ein juristisches...
Also ein Jurist, wie arbeitet ein Jurist? Der Jurist hat einen Rechtssatz, er hat eine Vorgabe, die muss er erstmal auseinandernehmen, um sozusagen die einzelnen Merkmale des Rechtssatzes zu strukturieren Und die Subsumption ist dann die Anwendung auf den konkreten Fall.
Okay.
Also erstmal wird der Obersatz, der Maßstab definiert und dann wendet man den Maßstab an und dann kommt man zum Ergebnis. Das ist die Subsumption.
Got it. Sehr gut.
Ja?
Für so Laien wie mich immer nochmal gut. Okay. Und wie hat dann, also sozusagen, nächster Schritt ist ja dann, oder vielleicht nochmal eine Interpretation, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber geht's da vielleicht auch nicht nur um die Kundenanlage, also sozusagen so ein, gibt's da wie so eine Art grundsätzliches Spannungsfeld zwischen EU und deutschem Energierecht oder ist das zu weit gedacht?
Ich glaube, ich würde da gar nicht so viel reininterpretieren.
Okay.
Also ja, im Bezug auf die Kundenanlage, also dass die Kundenanlage jetzt sich nicht eine 1-zu-1-Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben ist, das ist klar. Und aber jetzt generell an diesem Punkt jetzt hier ein Spannungsfeld aufmachen zu wollen, das weiß ich nicht, ob ich mich zu dieser
These verhalten
lassen würde.
Aber dann das weitergehen zur Umsetzung durch den BGH. Also wie hat der BGH dann das EuGH-Urteil in deutsches Recht sozusagen übersetzt.
Genau, also das war jetzt, das ist jetzt auch jüngere Vergangenheit. Also wie gesagt, dieses EuGH-Urteil, das war schon aus November letzten Jahres, 28. November 2024. Und jetzt war klar, okay, die konkrete Frage, die der BGH an den EuGH hatte, hatte der EuGH beantwortet. Auch wenn er sozusagen echt die Frage nicht beantwortet, sondern gesagt hat, die Frage ist falsch gestellt. So, und jetzt aber der zugrunde liegende Fall, also dieser Fall, der aus Sachsen stammt, mit diesem Wohnquartier mit 6 Wohnblöcken und 160 Wohneinheiten, der war ja noch nicht geklärt. Ja?
Mhm.
Der war ja nur ausgesetzt bis der EuGH beantwortet hat. Und jetzt war sozusagen am BGH jetzt auf Grundlage der EuGH-Entscheidung jetzt diesen Fall abzuschließen.
War es da für euch eigentlich auch schon so, habt ihr das schon direkt gemerkt, dass das total große Implikationen haben könnte? Also sind eure Alarmglocken schon geschrillt und alle anderen haben noch Winterschlaf gemacht? Oder wie war das?
Also sagen wir so, die Alarmglocken, die schrillten eigentlich schon seit Anfang November. Da war klar, okay, man muss jetzt wirklich 28. November, da muss man jetzt wirklich Richtung Luxemburg gucken, was da kommt. Ich war ehrlich gesagt persönlich irgendwie hoffnungsvoll, dass ich davon ausgegangen bin, dass es schon durchaus möglich ist, dass hier der EuGH der Kundenanlage noch irgendwie Klarheit schafft, aber der Kundenanlage wirklich auch noch einen Raum lässt, dass die Antwort so klar und so eindeutig gegen die Kundenanlage sein wird. Ich glaube, das war eine kalte Dusche für die Energierechtsbranche. Und also die Energierechtsbubble, die auch schon, also man hatte damals November 2024 in den einschlägigen Kreisen auf LinkedIn, das fühlte sich schon so ein bisschen wie so ein Countdown an.
Ja? Okay.
dass man runtergezählt hat, bald kommt's. Und lange Zeit war das wirklich sozusagen eigentlich ein Nerd-Thema unter Energierechtlern.
Ja.
Man hat die Brisanz eigentlich noch nicht wirklich gesehen. Und jetzt erst sozusagen, seitdem der BGH jetzt am 13. Mai hier diese Entscheidung getroffen hat, jetzt ist das wirklich jetzt so langsam oder jetzt aber so richtig,
ja.
Wird man sich dessen bewusst, was das auch bedeutet. Ich würde auch die These aufstellen, gut, die Bundesregierung, es war ja November, 28. November, da standen ja andere Dinge so ein bisschen im Vordergrund.
Ja,
da hatte man andere Probleme als
irgendein
EuGH-Urteil zur Kundenanlage. Das Problembewusstsein.
Ampel aus,
Trump gerade gewählt worden. Also da hatte man ganz andere Themen. Man bereitete sich auf den Wahlkampf vor. Absolut nachvollziehbar, dass dieses Thema jetzt nicht auf der Agenda stand. Aber man merkt, die politische Relevanz, die dahinter steckt, die ist erst nach und nach
durchgesickert.
Und ich würde sogar behaupten, jetzt, wo die Bundesregierung sich gerade konstituiert ist, sie ist gerade dabei, erst durchzusicken. Und
okay.
Ich glaube, die Bundesregierung ist gerade dabei, festzustellen oder für sich auch zu überlegen, was bedeutet das. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt hin und dann raus. Das Ganze ging dann, also wie gesagt, der BGH musste dann diesen Fall entscheiden und alle Scheinwerfer waren dann gerichtet am 13. Mai, also jetzt vorvergangene Woche, wie der BGH das nun umsetzen will. Wir erinnern uns jetzt wieder, das war eben dieser Fall mit den 6 Wohnblöcken, relativ groß und 160 Wohneinheiten, dass das keine Kundenanlage mehr sein würde. Das war relativ klar. Und dass der BGH natürlich, also wenn der EuGH, der Hüter der Verträge und des Unionsrechts, der auch die Letztauslegungskompetenz hat. Also der BGH kann jetzt nicht sagen, ja, hat jetzt der EuGH so entschieden, aber ich sehe das anders. Nein. Der EuGH hat das letzte Wort, was die Auslegung des Unionsrechts anbelangt. Das heißt, der BGH, der Bundesgerichtshof, musste sich natürlich an diese Entscheidung halten. Und die Entscheidung, die liegt nun vor, beziehungsweise sie liegt eigentlich noch nicht wirklich vor. Das Einzige, was vorliegt, ist eine Pressemitteilung des BGHs.
Das finde ich irgendwie auch total
die Urteilsbegründung
sozusagen. Man sagt, man gibt mal eine Pressemitteilung raus, aber die Gründe, die kommen erst noch. Die vielleicht in 5 Monaten oder so.
Die Gründe, die kommen noch. Ja, 5 Monate sind so das Maximale, was man sich als Gericht dann nehmen kann zwischen der Verkündung einer Entscheidung. Also man sagt als Jurist, der Tenor, also die Entscheidungsformel und den dahinterstehenden Gründen. Wir wissen jetzt sozusagen, dieser Anspruch nach § 20 Absatz 1d, also dieser Anspruch auf Vergabe der Marktlokation, das war ja der Knackpunkt. Der besteht nicht. Was hat der BGH so entschieden? Die ganz entscheidende Frage war eigentlich, was wird der BGH jetzt dazu sagen? Alle Scheinwerfer waren jetzt Richtung Karlsruhe gerichtet. Auch die Bundesnetzagentur und die Landesregulierungsbehörden, die ja da auch eine wichtige Rolle haben, weil sie sozusagen darüber zu entscheiden haben, wenn ein Unternehmen einen Antrag auf Einordnung als geschlossenes Verteilernetz stellt. Auch die haben gesagt, so, ja, jetzt erstmal warten, was Karlsruhe entscheidet. Und vorher ist es noch viel zu früh, hier irgendeine Entscheidung zu treffen. Also alle Blicke gingen nach Karlsruhe. Und jetzt die Aussage, die dann der BGH getätigt hat in dieser Pressemitteilung, also wir reden hier wirklich nur von einem Absatz und an jedes einzelne Wort versucht man sich jetzt hier zu kletten, um vielleicht da noch irgendeinen Ansatz für irgendwas daraus zu filtern, dass vielleicht die deutsche Kundenanlage irgendwie noch Bestand hat nach diesem EuGH-Urteil. Was der BGH da gesagt hat, war: Der Begriff der Kundenanlage ist unionsrechtskonform dahingehend auszulegen, dass Kundenanlage nur noch das ist, was kein Verteilernetz ist.
Mhm.
Diese Aussage ist jetzt nicht sonderlich überraschend, weil, ja.
Muss er ja, genau.
Jetzt nach dem 13.05. wurde dann natürlich darüber debattiert und auch gerätselt, was steckt da jetzt drin in dieser Aussage. Gibt es noch einen Bereich, wo die Kundenanlage noch überleben kann? Gibt es sozusagen Bereiche, die weiterhin im unregulierten Bereich sind? Ich glaube, allzu viel kann man da nicht rauslesen aus dieser Aussage. Ja, ich glaube, es wird noch einen Bereich geben. Also wenn sich ein Unternehmen selbst mit Strom versorgt, also diese Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung, dieser Sonderfall, deswegen habe ich den ja eingangs erwähnt, der war auch im Gegenstand des EuGH-Urteils, der wird wahrscheinlich weiterhin Bestand haben können. Aber was darüber hinaus noch bleibt nach einer europarechtskonformen Auslegung, da bin ich mir nicht so sicher.
Irgendwie Interpretationsspielräume sind doch einfach auch eine Unsicherheit dann.
Es sind Unsicherheiten und ganz ehrlich, der BGH, der hat einen konkreten Fall zu entscheiden. Also alles, was er jetzt sagen würde zu, wo gibt es noch Bereiche, wo die Kundenanlage weiter fortbestehen will, wäre, Achtung, wieder juristisches Buzzword, wäre ein obiter Diktum. Also eine Aussage, die eigentlich für die Entscheidung überhaupt gar keine Relevanz hat, die er aber so im Vorbeigehen einfach mal treffen wollte, weil er das einfach mal gerade so sagen wollte.
Ja, okay, verstehe.
Also vor dem Hintergrund, dass eigentlich, ja, es schlussendlich dann eine Frage ist, die der Gesetzgeber zu beantworten hat, gehe ich eher davon aus, dass der BGH jetzt nicht irgendwie seine Rechtsauffassung hier zum Besten geben wird, sondern dass das schlussendlich eine Frage ist, die Gesetzgeber und Regulierungsbehörden.
Und was sind dann für dich sozusagen die erkennbaren Auswirkungen auf Projekte, die gerade laufen oder also so bestehende Genehmigungsverfahren oder so?
Ja, das ist jetzt jetzt sind wir sozusagen am Kern eigentlich der Fragestellung angekommen, warum ich jetzt vielleicht auch, warum du mich eingeladen hast hier für den Podcast. Ja, was sind die Fragen jetzt daraus?
Weil es müsste ja eigentlich Auswirkungen geben für Projektierer, Kunden, Kundenanlagen von Kunden, Versorgern, Netzbetreibern, Dienstleistern, die irgendwie in dem Bereich tätig sind, oder?
Absolut. Also, was sind die Folgen? Die erste Folge ist, dass viele Leitungsinfrastrukturen hinter dem Netzverknüpfungspunkt, die man bisher als Kundenanlagen, also als unregulierten Bereich eingeschätzt haben, das zukünftig nicht mehr sein werden und damit die Regulierung für Verteilernetze unterliegen werden.
Es krasser wird, Mehraufwand.
Es ist ein krasser Mehraufwand. Es ist ein Mehr an Bürokratie.
Ein Abbau von Pragmatismus.
Es ist auch ein gewisser Abbau von Pragmatismus, ja. Also, und es ist auch ein bisschen entgegengesetzt zu dem Zeitgeist. Also ich glaube, wir sprechen ja gerade von der notwendigen Digitalisierung, Smart Meter Ausbau und so weiter. Und da wäre meine Wahrnehmung eher zu sagen, okay, mit 920 Verteilnetzbetreibern und 4 Übertragungsnetzbetreiber, wir müssen eher sozusagen Kompetenzen, Aufgaben bündeln, als jetzt noch mehr Akteure hinzuzufügen, die jetzt hier die Rolle eines Verteilernetzbetreibers übernehmen müssen. Also wenn alle die Netzinfrastrukturen, die bisher unreguliert sind, jetzt dann Verteilernetze sind, ich habe keine Zahl vor Augen, ich würde mal schätzen, dann gehen wir von 920 eher Richtung 5.000, 6.000. Das kann irgendwie sein. Also das ist, also wir reden von Bürokratieabbau. Die Vorstellung, dass alle die dann sozusagen in der Situation sind, dass sie ihren Betrieb als Verteilernetz genehmigen lassen müssen, weil andersweitig eine Ordnungswidrigkeit begangen würde, das kann nicht sein, und da ist
das wäre absurd. Ich meine, wir sind jetzt schon Verteilernetzbetreiber-Anzahl-Weltmeister in Deutschland. Noch mal zu vervielfachen, wäre für mich total konträr.
Absolut. Es gibt noch, also vorher schon angesprochen, die Mieterstrommodelle, also der Förderanspruch vom EEG-Mieterstrommodell, der ja voraussetzt, dass der Strom in einer Kundenanlage bleibt. Mhm. Wenn die Kundenanlage jetzt nicht mehr da ist, wenn er so zusammengeschnurrt ist, steht für viele Mieterstrommodelle der Förderanspruch akut zur Disposition und damit diese Projekte auch wirtschaftlich Situation. Also diese Anknüpfung im EEG des Förderanspruches für Mieterstrommodelle an die Kundenanlage ist etwas, was meines Erachtens kurzfristig in den Blick genommen werden muss.
Ja, also wir hatten ja mal den Ernesto von 100 hier im Podcast. Vielleicht kann ich den auch nochmal dazu anschreiben und fragen, das würde mich interessieren, was.
Genau, wenn wir jetzt einfach mal weiter durchdeklinieren, ist auch gerade zum Beispiel im Bereich der Stromsteuer. Die Stromsteuer ist eine Zusatzbelastung, die bei dezentralen Stromversorgungsmodellen mit Anlagen, mit kleineren Anlagen, also mit Anlage bis 2 MW, da sagt das Stromsteuerrecht ja, okay, da fällt keine Stromsteuer an, solange das Ganze innerhalb der Kundenanlage bleibt. Also auch dort haben wir die Anknüpfung.
War das bei diesem BHKW-Projekt in Sachsen auch so, dass die wahrscheinlich, als sie um
das
Fernsehen?
Ob das, ich gehe mal davon aus, dass der BHKW kleine 2 MW war an dieser Stelle und insoweit das auch eine Rolle spielte. Da kann man jetzt sagen, die politischen Pläne gehen ja in die Richtung, die Stromsteuer sowieso auf europäische Mindestmaß abzusenken. Dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob man eine Stromsteuerbefreiung hat. Außerdem, wenn jetzt hier sozusagen eine Stromsteuernovelle kommt, um diese Absenkung umzusetzen, dann kann man das sozusagen by the way auch noch mitklären. Aber auch da gibt es ein Thema. Aber das große Thema, meine ich, was ja auch deine Zielgruppe hier des Podcasts sind, nämlich ja auch neue Geschäftsmodelle behind the meter, da muss man sich, glaube ich, wirklich ganz genau anschauen, welche Auswirkungen das.
Also dem Torge von Incentive müsste ich zum Beispiel mal darüber informieren. Mal gucken, ob das auf dem Schirm hat.
Ich gehe fest davon aus.
Startup ist man ja schon irgendwie auch immer sehr so am Bauen von Lösungen, hat jetzt nicht immer nur Energierecht im Blick, aber okay, wenn es in der Tagesschau ist, hat man die Ausrede wahrscheinlich nicht mehr
damit. Das ist auch absolut richtig. Ich glaube, es ist strategisch falsch, den Energierechtler schon zu früh in Prozesse einzubinden, weil der ist immer ein Bedenkenträger. Er ist immer in der Lage, wunderbare
Geschäftsmodelle
irgendwo Risiken zu sehen und dann Marius zu reden. Also deswegen holt ihn nicht zu früh rein, aber holt ihn auch nicht zu spät rein. Aber hier ganz entscheidend, wie gesagt, dezentrale Stromversorgungsmodelle, On-Site-Belieferungsmodelle, das wirtschaftliche Rückgrat ist eigentlich die Tatsache, dass keine Netzentgelte und keine Abgaben und Umlagen. Wenn wir jetzt hier aber dazu kommen, dass die Leitungsinfrastruktur Verteilernetz ist, dann fallen Abgaben und Umlagen an. Dann fallen hier Verteilernetze an. Ich weiß nicht, ob das zur Folge hätte, dass dann On-Site-Belieferungsmodelle wirtschaftlich nicht mehr tragfähig wären, aber die Tragfähigkeit, die wirtschaftliche, ist natürlich hier dann von tangiert. Und da muss man ganz offen sagen, da ist auch noch, was das jetzt rechtlich bedeutet. Und ob das jetzt wirklich dann eine On-Site-Belieferung dazu führt, dass deswegen ein Verteilernetz vorlegt, da ist noch auch sehr, sehr viel Unsicherheit drin. Da muss man auch nochmal vielleicht nochmal sich zu vergewärtigen. Es gibt ja auch den Begriff der Direktleitung im ENBG, im Energiewirtschaftsgesetz. Ja. Und der Begriff der Direktleitung, den findet man auch in der Binnenmarktrichtlinie. Also die Direktleitung,
das heißt, daran
die Direktleitung ist eigentlich auch eine unregulierte Leitung, wo man sagt, also es ist kein Netz, die eine Erzeugungsanlage mit einem Kunden verbindet. Ja, die findet sich so wieder. So, jetzt schließen wir eine Direktleitung an eine Leitungsinfrastruktur an. Da bin ich eigentlich der festen Überzeugung, Direktleitung ist unionsrechtlich unproblematisch. Deswegen, wenn man sozusagen eine Direktleitung an eine, an ein Behind-the-Meter-Leitungsinfrastruktur anknüpft, ich vermeide den Begriff der Kundenanlage, dann kann das eigentlich nicht dazu führen, meines Erachtens, dass deshalb die Leitungsinfrastruktur, an die die Direktleitung anschließt, dass die deswegen plötzlich einen Funktionswandel bekommt, dahingehend, dass jetzt diese Leitungsinfrastruktur zur Weiterleitung von Energie zum Zwecke des Verkaufs an Endkunden dient. Aber so 100% sicher bin ich mir da auch nicht. Deswegen, aber wenn das der Fall wäre, dann wären wir hier konfrontiert mit der Situation, dass auf On-Site-Belieferungsmodelle Netzentgelte anfielen, dass Abgaben und Umlagen anfielen, dass die Stromsteuer anfiel, möglicherweise auch die Konzessionsabgabe. Und das ist ein Thema, also Thema Netzentgelte, da geht mein Blick Richtung Bonn, Richtung Bundesnetzagentur, die ja momentan mit dem Agnes-Diskussionspapier hier
den Eibelnerin Stein.
Genau, die es gab ja anderes EuGH-Urteil, ganz kurz.
Ich rede einfach nur, weil es ist auch öfter fällt.
Genau, aus der Richtlinie der Strombinnenmarkt, Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie ergibt sich ja, dass die nationalen Regulierungsbehörden unabhängig sein müssen. Es gab im Jahr 2021 ein Urteil des EuGH, das gesagt hat, nein, in Deutschland sind die Regulierungsbehörden nicht unabhängig, die Bundesnetzagentur ist nicht hinreichend unabhängig und es muss sichergestellt sein, dass keine politischen Einflussmöglichkeiten im Kernbereich der Aufgaben der Regulierungsbehörden besteht. Das betrifft insbesondere die Methoden der Festlegung der Netzentgelte. Genau. So, und deswegen sind alle normativen Regulierungsansätze, die wir bisher kannten, wo der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber schon vorträgt, wie wir sie in der Stromnetzentgeltverordnung haben, weil das ist eigentlich unionsrechtswidrig und die laufen deswegen auch zu Ende 2028 aus und müssen ab 2029 spätestens durch eine Festlegung, also Festlegung ist das, so bezeichnet man die Akte, mit denen die Bundesnetzagentur Regelungen verbindlich müssen ersetzt werden. Und jetzt AGNES ist die allgemeine Netzentgeltsystematik, also die Bundesnetzagentur plant eine große Rahmenfestlegung, also mit der perspektivisch die Stromnetzentgeltverordnung ersetzt werden soll. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass die Bundesnetzagentur jetzt einfach das, was in der Stromnetzentgeltverordnung drinsteht, einfach sozusagen jetzt copy-pastet und einfach jetzt Festlegungen überschreibt, sondern nein, das geht wirklich auch darum, hier möglicherweise auch die Kosten des Netzbetriebs anders zu verteilen. Also, insbesondere der Fokus der Verteilung steht momentan im Vordergrund. Und
also mehr Kompetenzen für die BNetzA und Herrn Müller und genau. Anderen Kollegen.
So, und jetzt auch hier die Frage, wenn wir jetzt hier im Bereich eines Verteilernetzes wäre, die Frage, was ist mit On-Site-Belieferung? Ja, das fällt meines Erachtens in diese Debatte rein und deswegen ist diese Frage, wie geht man dann mit der Netzentgeltfrage um, wäre etwas, die auch von der Bundesnetzagentur zu klären wäre. Abgabenumlage, also die KWKG-Umlage, Offshore-Netzumlage, Stromsteuer, also bei den Abgabenumlagen, wir reden so roundabout 2,5 Cent, die Stromsteuer sind auch nochmal 2 Cent, also da haben wir sozusagen einen Hub von 4,5 Cent roundabout.
Nicht unerheblich.
Das ist nicht unerheblich und da, gut, die Stromsteuer wird möglicherweise jetzt auf das europäische Mindestmaß reduziert, dann fallen die weg, aber dann reden wir immer noch von 2,5 Cent. Da muss meines Erachtens der Gesetzgeber ran und dahinter steckt natürlich die ganz grundlegende politische Frage, die ja auch kontrovers diskutiert wird, inwieweit man dezentrale Stromversorgungsmodelle möchte.
Ja.
Das ist die dahinterstehende große Frage.
Gut, dann lass uns doch weiter, also sozusagen den letzten Punkt, so lösungsorientiert, pragmatisch nach dem Blick nach vorne richten. Was sind denn oder was wären aus deiner Sicht so juristische, saubere Reaktionsmöglichkeiten für bestehende Kundenanlagen? Wie könnte man da, wie kommt man da raus?
Wie kommt man jetzt da raus aus dieser Situation? Also ich glaube, der Weg zu sagen, also die größte Variante wäre ja zu sagen, die Bundesregierung steigt in den Flieger nach Brüssel und sagt, Ursula, wir müssen hier die Binnenmarktrichtlinie anpassen. Wir brauchen hier einen unregulierten Bereich. Ich glaube, das ist kurzfristig nicht zu bewerkstelligen.
Das würde auch super lange dauern.
Das würde lange dauern.
Dann eine Ausnahme.
Also das ist das. Ich glaube, dieser Prozess muss stattfinden und ich fände es gut, wenn er stattfindet. Ob er stattfindet, weiß ich nicht. Aber also diese Piste sollte meines Erachtens politisch begangen werden. Aber kurzfristig und mittelfristig ist eigentlich die Frage, wie kann man jetzt ausgehend davon, dass viele bislang unregulierte Netzstrukturen jetzt zukünftig als Verteilernetz zu betrachten sind, wie kann man da umgehen? Mir fallen ganz ad hoc ein, das Genehmigungserfordernis von Verteilernetzen. Wenn man keine Genehmigung hat, dann ist man momentan in der Situation, dass man eine Ordnungswidrigkeit begehen würde. Also da glaube ich, das ist meines Erachtens auch gar nicht europarechtlich vorgegeben, dass das so sein muss. Da hat man Spielräume. Da wäre meines Erachtens dringend erforderlich, dass man da eine Ausnahme nach unten macht für kleine Verteilernetze, damit erstmal dieser Druck, dieser Compliance-Druck weg ist an dieser Stelle, jetzt hier Dinge zu ändern oder hier in einen solchen Antrag zu stellen. Also das ist auf jeden Fall meines Erachtens etwas, was man regieren muss. Vor dem Hintergrund auch, dass dass die Landesregulierungsbehörden, also es gibt ja das geschlossene Verteilernetz, ja. Wenn jetzt aber es so passieren würde, dass ganz viele Industrieunternehmen einen Antrag auf Einstufung als geschlossenes Verteilernetz stellen würden bei den Landesregulierungsbehörden, die müssen das prüfen. Die müssen dann sozusagen da einen Stempel drunter setzen. Die machen nach meinem Kenntnisstand bisher schon eine relativ intensive inhaltliche Prüfung. Wenn da jetzt plötzlich eine Welle von 5.000, 6.000 Anträgen kommen, dann sind die auf die nächsten 10 Jahre ausgebucht. Ja, also die werden auf jeden Fall und
wir können keine anderen Sachen mehr machen. Wir kommen jetzt nur noch das vor.
Genau. Und ich glaube, da wird es auch erforderlich sein. Also sowohl Bundesnetzagentur als auch Landesregulierungsbehörde, die haben sich an dieser Stelle bisher halten sie sehr zurück. Meines Erachtens auch nachvollziehbar. Die warten erstmal ab, was der DGH sagen wird. Klammer auf. Ich habe jetzt nicht so sonderlich große Erwartungen, dass da große Aussagen drin sind. Klammer zu. Aber da wird auch mit Unterstützung der Bundesregierung wird hier sozusagen eine Marschroute erforderlich sein, die etwas Ruhe in den Markt reinbringt. Ja, also das ist meines Erachtens absolut wichtig. Die Bundesnetzagentur meines Erachtens wird sich die Netzentgeltthematik in dem Zusammenhang anschauen müssen. Und ja, der Gesetzgeber, Ausnahmen von der Pflicht zur Zahlung von Abgaben umladen im ENFG. Das ENFG. Im Energiefinanzierungsgesetz, genau, das ist sozusagen das Gesetz, neue, wo die KWKG und die Offshore-Netzumlage geregelt ist. Auch im Bereich der Stromsteuer wird sie sich anschauen müssen. Und eben, vorher hatte ich ja den Paragraphen 20 Absatz 1d, diesen Anspruch.
Den sagst du echt oft.
Den sage ich ganz oft. Ja, der ist so unscheinbar, aber er ist für dezentrale Stromversorgungsmodelle enorm wichtig, weil die Verteilernetzbetreiber eben die sind, die die Marktlokationen vergeben. Und wenn die aber keine Marktlokationen mehr vergeben, dann sind dezentrale Stromversorgungsmodelle an dieser Stelle ausgebremst. Also da muss meines Erachtens kurzfristig der Gesetzgeber ran.
Got it. Jede Menge Relevanz für viele unterschiedliche Marktakteure, die hoffentlich ja auch diese erkennen und das jetzt enger im Blick haben. Aber hast du vielleicht irgendwie sowas wie einen Tipp, wenn du einen Tipp geben dürftest an alle oder vielleicht auch an spezifische Gruppen, was wäre der? Wie kann man da on top bleiben? Außer natürlich Energiezone hören, immer jetzt.
Also Energiezone hören ist, glaube ich, der erste Schritt, ein sehr wichtiger Schritt. Als Anwalt, und jetzt hier, in meinem Fall jetzt hier als Energierechtsanwalt, ist man ja dann oftmals immer, wenn man sozusagen Geschäftsmodelle challenged und mit der Regulatorik gegenüberstellt und sagt, passt das hier, passt das hier. Man ist oft in der Rolle eines überbringen das schlechte Nachrichten. Mhm. Ja, also man ist oftmals Bedenkenträger. Das ist einfach, das gehört zum Berufsbild dazu. Das ist nicht immer schön, aber man kann es ja auch in was Positives wenden, indem man sagt, okay, so geht's nicht, aber gut, man baut vielleicht so und dann kriegt man das hin. Ich glaube, wenn man jetzt die letzten 20 Minuten vielleicht rekapituliert, das klang durch, dass das ein Thema ist, was von erheblicher Brisanz ist, aber es klang wahrscheinlich auch durch, dass einfach viele Sachen momentan noch offen sind.
Mhm.
Und deswegen ist, glaube ich, meine ganz klare Empfehlung zum jetzigen Zeitpunkt, nicht hyperventilieren.
Mhm.
Cool bleiben. Man sollte das Thema im Blick behalten. Man sollte schauen, was hier passiert. Man sollte meines Erachtens auch, wo es nur geht, politische Entscheidungsträger sensibilisieren für dieses Thema. Man sollte meines Erachtens auch wirklich ausgehend von dem konkreten Problem, den diese Entscheidung mit sich bringt, konkrete Lösungsvorschläge machen, weil ich glaube, der Gesetzgeber selber ist momentan noch in einer Situation, wo er sich die Frage stellt, ja, was kann ich denn da jetzt machen?
Mhm.
Also der Vorschlag und der Rat meines Erachtens ist, ja, nimmt es ernst, aber bleibt cool.
Ja. Mhm.
Mehr ist, glaube ich, also ich glaube, es wäre jetzt verfrüht, jetzt irgendwie an dieser Stelle zu sagen, On-Site-Belieferungsmodelle gehen nicht mehr, wäre meines Erachtens auch falsch. Und deswegen baut man zum Beispiel Geschäftsmodelle um auf Eigenversorgungsmodelle. Ja, weil im Eigenversorgungsmodell, da ist man ja dann möglicherweise nicht mehr in der Weiterleitung von Energie zum Zwecke des Verkaufs. Also ich glaube, Eigenversorgungsmodelle, die wir ja damals zu Zeiten, als es noch die EEG-Umlage gab, ja sehr, sehr viel gab und mit dem Wegfall der EEG-Umlage eigentlich gar nicht mehr so relevant werden, die könnten jetzt wieder sozusagen einen Lösungsraum bieten, weil wir dann eben nicht mehr in der Definition des Verteilernetzes sind und wir dann möglicherweise in diese Sonderform, die Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung reinrutschen. Aber meines Erachtens wäre es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, schon in diese Richtung zu denken, Geschäftsmodelle über den Haufen zu werfen und um da sozusagen in einen sicheren Hafen reinzukommen.
Und glaubst du, die Bundesregierung hat es genügend im Blick? Also wenn man jetzt in einen Koalitionsvertrag reinschaut oder so, ist also...
Ja, im Koalitionsvertrag gibt es ja diesen einen Satz, sinngemäß steht da drin, wir wollen die physikalische Direktlieferung von Industrieunternehmen räumlich ausweiten.
Geil, das hast du jetzt aus dem Kopf zitiert, weißt du?
Ja, ich habe den schon öfters, glaube ich, diesen Satz mich mit vor dem gesessen und mich gefragt, was der wohl bedeutet. Also und auch vor allem, was er bedeutet im Kontext dieser EuGH-Entscheidung.
Okay.
Man darf ja nicht vergessen, dieser Satz wurde formuliert nach dem 28. November 2024, den Tag, als der EuGH darüber entschieden hat. Vollkommen klar, das ist ein politischer Satz und es ist, glaube ich, auch offensichtlich, dass der nicht in Kenntnis dieses EuGH-Urteils formuliert wurde. Aber ich glaube, wenn man dieses Ziel verfolgt, dann ist es dringend notwendig, sozusagen, bevor man über eine Ausweitung, der geografischen Ausweitung redet, erstmal darüber sorgt, dass es überhaupt einen Bereich gibt. Weil was in diesem Satz nicht drinsteckt, aber was oder nicht explizit drinsteht, aber was meines Erachtens drinsteckt, ist natürlich die physikalische Direktlieferung ohne Netzentgelte und Abgaben und Umlagen.
Mhm.
Ja? Also das ist ja die Kernmessage, die da drin steht. Und deswegen erwarte ich schon auch, dass das Problembewusstsein der Bundesregierung jetzt hier da ist, weil um dieses Ziel zu erfüllen, muss erstmal der Rahmen überhaupt noch dafür da sein, dass man eine Direktlieferung machen kann.
Und, sorry, ich kann mir die Frage nicht verkneifen. Glaubst du, es ist dann von Vorteil, dass wir an der Spitze des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie eine Frau haben, die vom Fach kommt und die sich auskennt mit Energiethemen?
Ich glaube, zu dieser Frage kann und will ich nichts sagen.
Okay.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Ja. Okay. Vielleicht, um es wirklich nochmal ins Positive zu drehen. In der Krise liegt die Chance, jetzt sagt Max Frisch oder so. So bei all der Brisanz gibt es aus deiner Sicht auch Chancen, die durch die aktuelle Rechtslage entstehen, für Geschäftsmodelle, für junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die so sehr wir uns diese Situation nicht herbeigewünscht haben, aber da sich Dienstleistungen erbringen können. Also
ich glaube,
für Verteilernetzbetreiber as a Service.
Ja, genau. Also genau in diese Richtung hatte ich gerade auch gedacht. Also ich glaube, für Dienstleister, für Startups, die im Bereich Behind the Meter für Industriekunden Dienstleistungen anbieten, ich glaube, das beste Umfeld ist ein gesichertes regulatorisches Umfeld. Also ich glaube, da ist das ist eher sozusagen, dass man sagen würde, okay, 360-Grad-Check, Regulatory-Check, haben wir hier irgendwie Gefahren, laufen wir Gefahr, dass wir unseren Kunden hier hinterrücks eigentlich einen einschenken, weil wir mit unserem Produkt dafür sorgen, dass er plötzlich Verteilernetz ist und also mit dem ganzen Rattenschwanz. Da fällt es mir schwer, das ins Positive zu wenden, aber du hast es ja gerade schon angesprochen, Verteilernetz as a Service. Das ist schon, also wenn wir sozusagen die Pflichten eines Verteilernetzbetreibers wirklich in den Kleinstbereich runter transponieren, dann ist natürlich da schon die Frage, ob das nicht irgendwie, wie es auch jetzt ja schon teilweise gibt, dass kleinere Gemeindewerke irgendwie dann ihre Aufgaben durch einen größeren Dienstleister machen, dass dort Bereiche bleiben. Ganz ehrlich, das sind dann aber sozusagen, das wären meines Erachtens Dienstleistungen, die der volkswirtschaftliche Mehrwert solcher solcher Dienstleistungen, da möchte ich, glaube ich, ein großes Fragezeichen dahinter stehen. Also deswegen,
das gibt es aber bei vielen Geschäftsmodellen.
genau. Also deswegen Verteilernetz as a Service, das Zukunftsfeld.
Okay, verstanden. Simon, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier aufgeschlaut hast mit all deinem tiefen Detailwissen. Ich habe die Vorfreude schon fast auf eine Folge in 5 Monaten. Die müssen wir jetzt sozusagen gucken, was da am Ende bei rauskommt. Also wir bleiben gespannt, wir halten die Augen und Ohren offen, und wenn wir irgendwas über den Weg läuft, dann sag gern Bescheid, wenn wir da zu einem Update senden müssen. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe oder was dir wichtig ist noch als Message zu that Jobst, würde ich sagen?
Ich glaube, wir haben alles besprochen. Vielen Dank, Ilan, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch mal sozusagen auch aus diesem sperrigen Energierecht mal in deinen Podcast aufgenommen hast. Vielen Dank.
Cool. Ja, es war ja ein echter Ritt durchs Energierecht da. Große Fazit, Krimi rund um Kundenanlage geht irgendwie weiter. Und auch nach dem BGH-Urteil und den Urteilsbegründungen jetzt ist die Unsicherheit einfach weiterhin groß und die Branche rätselt. Aber dank unseres heutigen Gastes verstehen wir jetzt wenigstens, warum alle so ratlos sind und woraus wirklich ankommt. Riesiges Dankeschön nochmal an dich, Simon. Ohne absolute Fachleute wäre man in diesem juristischen Minenfeld komplett aufgeschmissen. Danke, dass du uns mit deiner Expertise da so souverän durchnavigiert hast. Und ich bin mir sicher, du wirst einige Interessenten haben, die sich da noch weiter aufschlauen wollen. Der ist auf LinkedIn zu finden und auf der Homepage von Asman Peiffer. Und damit ihr es nicht verpasst und uns helft, noch mehr Energie-Nerds zu erreichen oder diejenigen, die welche werden wollen, sich allgemein fürs Energiethema interessieren, tut uns einen riesigen Gefallen. Wir bleiben nämlich natürlich für euch am Ball, berichten, sobald es im Fall Kundenanlage neue Entwicklungen gibt. Aber um das mitzuschneiden, abonniert einfach diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, oder lasst ein Like da oder noch besser eine Bewertung mit ganz vielen Sternen. Das hilft uns einfach, diesen Content zu produzieren und größere Reichweiten zu bekommen, damit wir weiter solche Inhalte für euch liefern können. Falls ihr Fragen habt oder Feedback zur Folge, das würde mich besonders interessieren, weil es ja ein bisschen eine andere Folge ist mit so einem juristischen Thema, schreibt mir auf LinkedIn direkt oder an team@energiezone.org. Wir wollen natürlich wissen, was ihr denkt und was euch unter den Nägeln brennt. Danke fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt geladen und bis zur nächsten Folge von Energiezone. Soweit erstmal.